Ja, wunderschönen guten Morgen allerseits, auch von mir. Schön, dass wir heute wieder in Bern auch zusammenkommen dürfen, um diesen Gottesdienst zu feiern, bei diesen schon fast jetzt hochsommerlichen Temperaturen. Ne? Herrlich, tut auch wieder gut. Und heute, da werfen wir einen Blick in das Buch des Propheten Jeremia. Also wer eine Bibel dabei hat, der darf da schon mal suchen. Ne? Der Prophet Jeremia. Und hier insbesondere in Kapitel 7, das ist unser heutiger Textabschnitt, Jeremia Kapitel 7. So, und wenn das Thema lautet, jeder Botschaft gibt mir ja in der Regel so ja, eine Überschrift, ne? Und so auch hier, und wenn das Thema lautet, die Tempelrede, so liegt das darin begründet, dass die Kapitel 7 bis 10 und später, dann geht es auch nochmal weiter, gibt es dann nochmal so eine Wiederholung, aber diese Kapitel 7 bis 10 aus dem Propheten Jeremia eben oftmals so als die Tempelbotschaft Jeremias bezeichnet werden. Warum? Da nämlich Jeremia von Gott den Auftrag erhalten hatte, am Tempel in Jerusalem jetzt eben die folgenden Worte an das Volk zu richten. Wir werden uns heute auf Kapitel 7 beschränken und Vers für Vers an das heranarbeiten, was Gott dem Jeremia hier auftrug. Und dahingehend habe ich sogar eine gute Nachricht für euch, denn ihr könnt heute etwas länger schlafen, da nämlich auch die Botschaft etwas länger dauern wird. Da es schließlich 34 Verse sind, die es hier gilt zu beleuchten, zu bearbeiten. Aber bevor ihr die Augen zumacht, sei noch als kleine Einleitung erwähnt, dass ja Jeremia in der Zeit als Sprachrohr Gottes diente, als das Südreich Israels, Juda, mehr und mehr dem Götzendienst verfiel. Und nach dem Untergang des Nordreiches durch die Assyrer stand nun dem Südreich Juda, ne, in Gestalt der Babylonier praktisch Gleiches bevor. Das ist also der Kontext, in dem wir uns bewegen. So, und so lesen wir hier in unserem Text Jeremia Kapitel 7, Vers 1. Das Wort, das vom Herrn zu Jeremia geschah. Also, um wessen Wort geht es hier? Der Prophet Jeremia, er ist das Sprachrohr, aber er verkündet im Auftrag Gottes und er verkündet das, was Gott ihm aufträgt. Mit anderen Worten, es ist ja Gott selbst, der hier zu seinem Volk spricht. Und Jeremia, der fügt ihm jetzt auch nichts Eigenes hinzu und er lässt aber auch nichts weg, sondern er unterwirft sich vollends dem Willen Gottes, auch wenn es ihm selber im Volk große Anfeindungen einbringt, ne? Bis hin zu Folter und Gefangenschaft, ja sogar den Versuch, ihn zu töten. Gott beauftragt also Jeremia, sich jetzt zum Tempel zu begeben, um von dort aus zum Volk zu sprechen. Das lesen wir hier dann in Vers 2. Stell dich in das Tor des Hauses des Herrn, also der Tempel, ne? Rufe dort dieses Wort aus und sprich, hört das Wort des Herrn, ganz Juda, die ihr durch diese Tore kommt, um den Herrn anzubeten. Ja, da darf man sich zunächst einmal fragen, ja, warum soll Jeremia jetzt ausgerechnet zum Tempel gehen? Nun, zum einen war ja der Tempel der Anziehungspunkt schlechthin, wo ja ständig Menschen kamen und gingen, ja, um jetzt auch ihren religiösen Pflichten nachzukommen. Und zum anderen ging es schließlich jetzt ja auch um geistliche Dinge. Es war Gott, der spricht und im Tempel sein irdisches Zuhause hatte. Es ging um den falschen Gottesdienst, der falschen Religiosität und der oberflächlichen Gebete, die er gerade auch im Tempel und drumherum ja, zelebriert wurden. Es ging um die ganze Heuchelei der Priester, die im Tempel ihren Dienst verrichteten. Und es ging ja auch um die bevorstehende Zerstörung des Tempels, da Gott nicht mehr unter seinem abtrünnigen Volk wohnen wollte. Also kurzum, kein anderer Ort in ganz Jerusalem wäre geeigneter gewesen als der Tempelbezirk für das, was jetzt folgt. Und so spricht Jeremia im Auftrag dessen, der im Tempel wohnte, beziehungsweise hätte wohnen sollen. So geht es dann weiter hier in Vers 3. So spricht Jahwe. So spricht Jahwe, der Herr der Herrscharen, der Gott Israels. Nochmals, welcher Ort wäre geeigneter gewesen, um Gottes Stimme ertönen zu lassen und zugleich zu demonstrieren, dass Jeremia der von Gott bevollmächtigte Prophet ist, um dieses Wort hier kundzutun. Und so lesen wir weiter hier, nochmals Vers 3, so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels. Und jetzt kommt's, macht gut eure Wege und eure Taten, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Das heißt, das angekündigte Gericht, ja, die Bedrohung durch die Babylonier steht ja unmittelbar bevor. Wie schlecht Wetter, Wolken und Blitze am Horizont, so sieht man das Unheil bereits auf sich zukommen. Aber noch ist Gnadenzeit. Noch besteht die Möglichkeit zur Umkehr. Noch ist Buße möglich, noch kann das drohende Gericht abgewendet werden, ja noch kann Gott eingreifen, die Babylonier stoppen und zum Abzug zwingen, so wie er es einst auch mit den Assyrern tat. Als Hiskia das Volk wieder zur Buße leitete und den rechten Gottesdienst wieder einführte und als die Assyrer damals vor den Stadttoren Jerusalems lagerten und Jerusalem praktisch verloren war, da heißt es ja dann im zweiten Buch der Könige in Kapitel 19, Vers 35, und es geschah in dieser Nacht, da zog ein Engel des Herrn aus und schlug im Lager von Assur 185.000 Mann. Und die Assyrer mussten unverrichteter Dinge abziehen. Und Gleiches wäre auch hier möglich. Und so erfolgte der abermalige Aufruf zur Buße, zur geistlichen Besinnung und Umkehr. Ja, dem Volk Juda täte auch jetzt ein Hiskia gut, der sich wieder auf Gott besinnt und mit den Gräueltaten seiner Vorgänger bricht. Und nun wird Gott auch ganz konkret und er führt seinem Volk seine Verfehlungen, seine Sünden und seine Heucheleien schonungslos vor Augen. Vers 4. Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Ja, hier geht es jetzt um die Lügenworte der religiösen Elite, der Priester, die das Volk ja praktisch beschwichtigten, mal mit meinen eigenen Worten wiedergegeben, keine Panik, ne? Keine Sorge, wir sind ja schließlich das Volk Gottes. Da wird es Gott doch niemals zulassen, dass Unglück über uns kommt. Gott wohnt doch hier mitten unter uns im Tempel. Und da ist es doch ausgeschlossen, dass dem Tempel und unserer heiligen Stadt ja von diesen heidnischen Babyloniern Unheil widerfahren wird. Nein, das wird Gott nie zulassen. Aber mit diesem Denken reduzierte man den Tempel auf eine Art Glücksbringer. Ähnlich wie heute, ne? Wo Menschen ein Kreuz tragen, ohne an den Gekreuzigten zu glauben. In die Kirche gehen, ohne an den Gott der Bibel zu glauben. Weihnachten feiern, ohne an die Menschwerdung Gottes zu glauben. Ostern feiern, ohne an die Auferstehung des Herrn Jesus zu glauben. Oder auch ein C in ihrem Parteinamen haben, ohne auch nur den Namen Christus in den Mund zu nehmen. Ja, und dann lautet es hier weiter, Vers 5. Ja, wir sind schon in Vers 5, ne? Bin ich euch zu schnell? Vers 5. Denn nur wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander. Ja, mit anderen Worten, was nutzt denn ein Gebäude, ein Tempel, eine Kirche oder was auch immer? Was nutzen all eure Frömmlereien, eure Gebete, Prozessionen, Almosen und Opfer, wenn ihr nicht Recht übt? Wenn ihr nicht nach Gottes Willen fragt und wenn ihr eurer Religiosität keine Taten folgen lasst. Und Gott betont, dass es bei alledem ja auch um das Verhalten untereinander geht. Praktizierender Glaube ist nämlich keine Privatsache, sondern erweist sich im Umgang mit und untereinander. So wie es ja auch im Galaterbrief geschrieben steht, ne? Dient einander durch die Liebe. Galater Kapitel 5, Vers 13. Und so heißt es ja auch in unserem Text, ne? Wenn ihr wirklich Recht übt untereinander. Und dann geht es weiter, Vers 6. Den Fremden, die Waise und die Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem Unheil. Ja, Gott hatte seinem Volk viele Anweisungen mit auf den Weg gegeben, die ja auch das Verhalten untereinander regelten und wo auch die Fremden, die Waisen und die Witwen berücksichtigt werden sollten. Aber vielfach wurden diese Gebote nicht beachtet, in welchen man diesen eben keine Hilfe und keine Unterstützung gewährte, sondern im Gegenteil sogar unterdrückte. Und diese hier aufgezählten Personengruppen, das waren Menschen, die in der damaligen Zeit und in der damaligen Kultur sich praktisch ja gar nicht selber helfen und auch selbst nicht wehren konnten und in alledem auf äußere Hilfe angewiesen waren. Und so ist es selbstverständlich, ja, christliche Nächstenliebe, ne? Dass auch wir heutzutage Menschen in Not helfen, und zwar in Wort und in Tat, die sich selber nicht helfen können. Ja, und eine Personengruppe, die in unserer ach so humanistischen Gesellschaft dahingehend vollends vergessen wird, das sind die gezeugten Kinder im Mutterleib, die sich selbst nicht wehren können, die selbst ihre Stimme nicht erheben können und in der Regel auch kaum Fürsprecher in der Gesellschaft. Keine aufgeregten Omis, ne, die auf die Straße gehen, um gegen Abtreibung zu demonstrieren. Keine Fanatiker, die sich vor Abtreibungskliniken festkleben. Keine Extremisten, die die Autos von Abtreibungsbefürwortern in Brand stecken. Ja, und die, die noch friedlich mit Gebet auf den Mord an diese unschuldigen Kinder aufmerksam machen, ja, die werden noch wüst beschimpft, ne? Und von der Kirche, von der Politik und von den Medien erbärmlich in Stich gelassen. Ja, und dann erwähnt Gott aus dem Munde seines Propheten das Vergießen unschuldigen Blutes. Und da fragt man sich, naja, ist das nicht alles ein bisschen übertrieben? Sollten die Zustände in Juda wirklich so grausam, so unmenschlich und so gottverachtend gewesen sein? Ja, und die Antwort erhalten wir in Kapitel 22 hier aus dem Propheten Jeremia. Nur mal als Beispiel, da wird das bestätigt mit folgenden Worten. Kapitel 22, so in Vers 17, da heißt es doch, deine Augen und dein Herz sind auf nichts gerichtet, als auf deinen ungerechten Gewinn und auf das Blut des Unschuldigen, es zu vergießen. Und im zweiten Buch der Könige, ab Kapitel 23, da wird bestätigt, dass Jojakim, der König, der zur Zeit der Weissagung Jeremias thronte, eben nicht nur ein Götzendiener war, sondern eben auch unschuldiges Blut vergoss. Da ist es zum Beispiel im zweiten Buch der Könige, in Kapitel 24, Vers 4, auch wegen des unschuldigen Blutes, das er vergossen hatte, so dass er Jerusalem mit unschuldigem Blut angefüllt hatte. Das wollte der Herr nicht vergeben. Ja, und wenn wir jetzt hier in unseren Text aus Jeremia Kapitel 7 zurückkehren, so wird in Vers 6 nebst der Unterdrückung der Schutzbefohlenen und dem Vergießen unschuldigen Blutes der Götzendienst angeprangert, der natürlich für alle anderen Verfehlungen hauptausschlaggebend war. Denn, und das gilt bis heute, ne? Denn wenn man den einzig wahren Gott verlässt, ja, dann ist der Sünde Tür und Tor geöffnet, so dass auch in allen anderen Bereichen das Gute dem Bösen Platz machen muss. Und so lautet es hier am Ende von Vers 6, ne? Und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem Unheil. Und wie gesagt, war das die Mutter aller Sünden und die Wurzel allen Übels. Das, was im Nordreich Israel gang und gäbe war und in der Zerschlagung durch die Assyrer endete, das war nun auch in Juda längst zur Realität geworden, was Gott ebenso nicht ungestraft lassen konnte. Aber noch war Zeit. Noch war Zeit zur Umkehr. Noch war Gnadenzeit. Und so heißt es in Vers 7, dann, also wenn ihr Recht übt und so weiter und so fort, dann will ich euch an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Botschaft lautet, kehrt um, tut Buße und gehorcht meinem Wort, dann wird das heranziehende Unheil noch einmal abgewendet werden. Aber nachdem man diesem Bußaufruf Gottes den Rücken zugekehrt hatte, da hat sich diese Verheißung für die damalige Generation nicht erfüllt. Aber die Zusage als solches, die bleibt bestehen und wird sich auch mit Anbruch des tausendjährigen Reiches noch erfüllen. Denn Gott kommt zum Ziel, ja? Und wir zu Vers 8. Siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nichts nutzen. Hier nimmt Jeremia Bezug auf das, was Gott ja bereits in Vers 4 erwähnte, als die Priester das Volk beschwichtigten, egal was wir tun, ne? Wir sind ja schließlich Gottes Volk, Gott wohnt mitten unter uns im Tempel, was also soll uns da schon widerfahren? Weit, weit, weit gefehlt. Denn Gott geht es nicht um einen Tempel. Mag dieser auch noch so prunkvoll sein? Und wenn Menschen auf Gebäude, auf Schmuckstücke, auf Relikte und Traditionen vertrauen, statt auf Gott und seinem Wort, ja, dann sind das nichts weiter als fromme Lügen, die nichts nur nichts nutzen, sondern sogar in den Abgrund führen. Kurzum, und das gilt bis heute, ja, es gibt sehr wohl einen falschen Gottesdienst. Und es ist keineswegs egal, wen man anbetet, wem man huldigt und wem man dient. Und ein falscher Gottesdienst wird dort praktiziert, wo ihm nicht die ganze Wahrheit verkündigt wird. Und so weiter hier, Vers 9. Wie stehlen, morden und Ehebruch treiben, falsch schwören, dem Baal Rauchopfer darbringen und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Hier wird wiederholt, was ja auch schon zuvor zur Sprache kam, dass ja das ganze Volk, einschließlich der religiösen und staatlichen Oberschicht, in tiefer, tiefer Sünde verstrickt war. Und zwar sowohl in geistlich-moralischer Hinsicht als auch im Umgang miteinander. Und trotz all dieser Verfehlungen glaubte man doch tatsächlich, Gott würde einfach mal so darüber hinwegsehen, da man schließlich Gottes Volk sei. Und ja auch noch betete. Ist ja nicht so, dass man jetzt mit dem Gottesdienst aufgehört hätte. Nein, nein, man war ja nach wie vor religiös. Man ist nach wie vor zum Tempel gekommen. Man hat nach wie vor gebetet. Man hat nach wie vor geopfert. Man hat sich nach wie vor beschnitten. Und hat nach wie vor womöglich auch gefastet und viele andere religiöse Dinge zelebriert. Wie heute. Ich bin doch getauft. Ich tue Gutes. Ich bin klimaneutral unterwegs. Ja?
Ganz wichtig. Ich gehe in den Gottesdienst. Ich bete. Ich zahle Kirchensteuer. Ich spende. Und überhaupt bin ich doch eigentlich ein netter Mensch, ne? Oder nicht? Ja. Alles nutzloses Gequatsche. Nichts weiter als Lügenworte. Und so heißt es dann hier auch in Vers 10. Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, und sagt: Wir sind gerettet. Um all diese Gräuel weiter zu verüben. Merken wir, es war überhaupt gar keine Bußbereitschaft vorhanden. Irgendwie hoffte man, ach, es kommt schon irgendwie alles gut, ne? Ohne dass man bereit gewesen wäre, sein Leben zu hinterfragen, geschweige denn zu ändern und auf den Willen Gottes auszurichten. Ähnlich wie der Fallschirmspringer, ne? Der meint, ne, dass er sich den Fallschirm nicht betätigen zu müssen, weil der Sprung bislang ja reibungslos klappte, ne? Ja. Und bis er ihn dann betätigt, ist es zu spät. Und so spricht Gott hier auch weiter. Vers 11. Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Doch ich sehe, ich habe das alles gesehen, spricht der Herr. Der Tempel sollte ja Gottes Heiligkeit offenbaren. Und sein Volk machte eine Räuberhöhle daraus, wo gelogen, geheuchelt, gestohlen, gelästert und gespottet wurde. Und wie erschütternd, dass gut 600 Jahre später die Religiösen zur Zeit des Herrn Jesus selbiges taten. So, dass der Herr Jesus im Rahmen der Tempelreinigung genau diese Worte hier aus dem Propheten Jeremia zitierte. Ja, und Gott bleibt nichts verborgen, ne? Gott sieht alles, wir hatten es hier gelesen in Vers 11. Doch ich sehe, ich habe das alles gesehen, spricht der Herr. Und dann weist Jeremia im Auftrag Gottes sein Volk auf die Vergangenheit hin, um damit zu verdeutlichen, dass die bloße Anwesenheit des Tempels das Unheil nicht verhindern wird, wenn dann das Volk nicht bereit ist, Buße zu tun. So lesen wir in Vers 12. Denn geht doch hin zu meinem Anbetungsort, der in Silo war, wo ich früher meinen Namen wohnen ließ, und seht, was ich mit ihm getan habe, wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Hier geht es um die Stiftshütte, dem Vorläufer des Tempels, die nach der Landnahme lange Zeit in Silo stand, nachzulesen, unter anderem in Josua Kapitel 18. Aber durch den Götzendienst und des Ungehorsams wurden die Israeliten wiederholt durch die Philister besiegt, die ja sogar die Lade Gottes erbeuteten. Als die Israeliten die Bundeslade entgegen den Anweisungen Gottes mit in die Schlacht genommen hatten. Und schlussendlich wurde Silo, wer kennt Silo, ne? Kein Mensch, ne? Oder? Ein Landwirt vielleicht noch, ne? Ein Silo, ja, aber die Stadt Silo kennt doch kein Mensch. Und schlussendlich war es eben so, dass auch Silo, da wo die Stiftshütte stand, ne, das Heiligtum Gottes, der Bedeutungslosigkeit übergeben wurde. Und in späteren Jahren wurde diese Stadt auch vollends zerstört. Und warum sollte Gott, der einst Israel und Silo nicht verschonte und sogar zuließ, dass gottlose Heiden die Bundeslade raubten, nicht erneut zulassen, dass der Tempel geraubt und Israel geschlagen wird? Ja, und war das dem Nordreich Israel, auch Ephraim genannt, nicht ungefähr 100 Jahre zuvor auch so ergangen? Sollte man aus deren Verfehlungen nicht lernen? Und sollte man nicht endlich umkehren, bevor es kein Zurück mehr gibt? Denn auch das ist eine Wahrheit, ne? Dass man nicht beliebig lang warten kann. Und so sehen wir ja auch, dass der Zug praktisch abgefahren war. Aber nicht, weil der Zugführer zu früh losfuhr und die Türen verschlossen hielt, sondern weil die Passagiere den Zeitpunkt zum Einstieg verstreichen ließen, da sie in ihrem Hochmut doch tatsächlich glaubten, sie hätten alle Zeit der Welt und der Zug würde schon warten. Von wegen. Vers 13. Und nun, Weil ihr all diese Taten getan habt, spricht der Herr, und ich zu euch geredet habe, früh mich aufmachend und redend, ihr aber nicht gehört habt, und ich euch gerufen, ihr aber nicht geantwortet habt. Lange, 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 lange Zeit, immer wieder und immer zu, hat Gott sein Volk durch die Propheten warnen und zur Umkehr aufrufen lassen, aber man hat nicht hören wollen. Und irgendwann ist die Langmut Gottes vorbei, hat die Langmut Gottes ihr Ende. Ja, irgendwann muss dem steten Ungehorsam die Strafe folgen. Und dabei sollte doch allein schon das Schicksal des Nordreiches, das ja noch gar nicht so lange zurücklag, doch Warnung genug sein. Aber wie heißt es so treffend? Niemand ist so blind wie der, der nicht sehen will. Und nun, infolge der Missachtung des Wortes Gottes, der anhaltenden Ignoranz und Arroganz, wird sich der heilige und gerechte und längst überfällige Zorn Gottes über sein abtrünniges Volk ergießen. Vers 14. So werde ich mit diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, worauf ihr euch verlasst, und mit dem Ort, den ich euch und euren Vätern gegeben, ebenso verfahren, wie ich mit Silo verfahren bin. Hier wird nochmals auf Silo und der Stiftshütte Bezug genommen und Gott verkündet, dass sein Haus, der Tempel und die Stadt, welches er seinem Volk gegeben hat, Jerusalem, in heidnische Hände gegeben werden wird. Und warum? Weil man Gott doch längst aus dem Tempel, aus Jerusalem und aus den Herzen vertrieben hat. Und daran ändern auch keine religiösen Praktiken, oberfromme Gebete und irgendwelche sakralen Handlungen etwas, so wie auch ein Ehering keinen Ehebruch ausschließt. Und so lautet es hier in Vers 15, und ich werde euch von meinem Angesicht verwerfen, so wie ich alle eure Brüder, alle Nachkommen Ephraims verworfen habe. Wie gesagt, Ephraim, sprich die Stämme des Nordreiches Israels, welche durch die Assyrer besiegt und vertrieben wurden, hätten doch ein warnendes Beispiel sein sollen, das man jedoch nicht ernst nahm. Und nun dient es als Beispiel für die Verwerfung, welche nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ja, man kann die Augen vor einem Tornado verschließen, aber aufhalten kann man ihn damit nicht. Und nun wendet sich Gott direkt an Jeremia. Und da das Gericht nun unumkehrbar ist, da Gottes Volk sein Herz verschließt, sich nicht warnen lassen und nicht umkehren will, lässt Gott Jeremia ausrichten, dass er gar nicht mehr für das Volk beten kann. Gar nicht mehr für das Volk bitten soll. Das wäre praktisch wie Perlen vor Säuen geworfen. Hier Vers 16. Du aber bitte nicht für dieses Volk und erhebe weder Flehen noch Gebet für sie und dringe nicht in mich, denn ich werde nicht auf dich hören. Und warum? Die Antwort erhält Jeremia in Vers 27. Aber freut euch nicht zu früh, wir gehen nachher wieder zurück. Ne? Aber Vers 27, da haben wir die Antwort, warum Jeremia keine Fürbitte mehr leisten soll. Und wenn du all diese Worte zu ihnen redest, so werden sie doch nicht auf dich hören. Und rufst du ihnen zu, so werden sie dir nicht antworten. Ja, das Volk gleicht einem Kettenraucher, der immerzu gewarnt wird, aber raucht und raucht und raucht und raucht bis zur letzten Diagnose. Und dann muss ihn wahrlich keiner mehr warnen. Und Gott konfrontiert Jeremia noch einmal mit der nicht zu rechtfertigen Abtrünnigkeit seines Volkes, die Verse 17 und 18. Siehst du nicht, was sie in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem tun? Die Kinder lesen Holz auf und die Väter zünden das Feuer an und die Frauen kneten den Teig, um für die Königin des Himmels Kuchen zu machen und anderen Göttern spendet man Trankopfer, um mich zu kränken. Das ganze Volk, hier beschrieben mit den Kindern, den Vätern und den Müttern, das ganze Volk war im tiefsten Götzendienst verstrickt. Und auch die ganze Unmoral, diese praktizierende Ungerechtigkeit untereinander, war tagtäglich in den Gassen Jerusalems und auf den Straßen Judas gegenwärtig. Hier kann man sagen, gegenwärtig, widerwärtig. Und das über Jahrzehnte hinweg, ohne jeden Ansatz auf Besserung. Und mit alledem schadet man sich letztendlich ja nur selbst. So wie es in Vers 19 zur Sprache kommt, kränken sie denn mich, spricht der Herr, nicht vielmehr sich selbst zu ihrer eigenen Schande? Ja, man kränkt Gott, man beleidigt Gott, gar keine Frage, aber die Schuld fällt ja auf einen selbst zurück. Und hier geht es jetzt nicht nur um die Strafe, die Juda wird über sich ergehen lassen müssen, sondern hier geht es um die Schande. Um die Schande, die damit verbunden ist und als Makel auf diesem Volk haften bleiben wird. Bis am Ende der Tage das Volk gänzlich Buße tun und den Messias erkennen und annehmen wird. Und erst dann ist diese Schande ausgelöscht und endgültig vergessen. Und so geht es weiter hier in unserem Text, in welcher Jeremia erneut zum Volk reden soll. Vers 20, Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, mein Zorn und mein Grimm wird sich über diesen Ort ergießen, über die Menschen und über das Vieh und über die Bäume des Feldes und über die Frucht des Landes, und er wird brennen und nicht erlöschen. Es beginnt mit einem Darum. Das verdeutlicht, dass das kommende Gericht ja einen Grund hat und Juda letztendlich auch selbst die Verantwortung für all das Folgende trägt. Und interessant ist noch, dass der heilige und gerechte Zorn Gottes alles mit einbezieht. Land, Tiere, Pflanzen. So als würde Gott sagen wollen, alles ist verseucht, alles ist verunreinigt und alles ist entehrt. Und falls uns hierfür das Verständnis fehlt, dann liegt das darin begründet, dass wir nicht ansatzweise eine Vorstellung von der Heiligkeit Gottes haben, der keine Sünde, keine Unreinheit in seiner Gegenwart dulden kann. Und so kommen wir zu Vers 21. Vers 21. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels. Fügt nur weiter eure Brandopfer zu euren Schlachtopfern und esst Opferfleisch. Mit anderen Worten, euer ganzer Gottes- und Opferdienst ist mir einfach nur noch zuwider. Es ist alles nutzlos, solange ihr im Ungehorsam lebt. Denn, und so geht es hier weiter, Vers 22, Vers 23. Denn ich habe nicht mit euren Vätern darüber geredet und ihnen nichts geboten über das Brandopfer und das Schlachtopfer an dem Tag, da ich sie aus dem Land Ägypten herausführte, sondern dieses Wort habe ich ihnen geboten. Hört auf meine Stimme. Dann werde ich euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein und geht auf dem ganzen Weg, den ich euch gebiete, damit es euch wohlgeht. Und das ist eine ganz entscheidende Aussage, so etwas wie der Schlüsselvers dieses ganzen Abschnittes und etwas, das nichts an Bedeutung eingebüßt hat. Gott fordert doch keine Rituale. Gott fordert in dem Sinne ja keine Opfer, sondern Gott fordert Gehorsam. Und die Argumentation lautet, das Gesetz, das kam ja erst viel später, und zwar infolge des Ungehorsams. Aber als ich das Volk aus Ägypten herausgeführt habe, mit dem Ziel, in das verheißene Land zu ziehen, zu führen, da habe ich letztendlich nur eines verlangt. Hört auf meine Stimme. Dann werde ich euer Gott sein. Und ihr werdet mein Volk sein. Und geht auf den ganzen Weg, den ich euch gebiete, damit es euch wohlgeht. Und wenn Gott sagt, ja, geht auf den ganzen Weg, so ist damit ein ungeheucheltes Herz gemeint, das jede Religionsvermischung ausschließt. Ja, eben, ganz oder gar nicht. Ja, was nutzt denn das Einhalten irgendwelcher Gebote und Zeremonien, ja, und das Zelebrieren von Opfern, wenn der Gehorsam fehlt, der wesentlich mehr beinhaltet, als sonntags in die Kirche zu gehen, ja, Lämmer zu schlachten oder Gebetszeiten einzuhalten. Gehorsam, liebe Geschwister, Gehorsam beinhaltet Glauben, Treue, Liebe, Vertrauen, Hingabe. Und das alles ungeheuchelt und ungeteilt. Und deswegen lautet es auch beim Propheten Habakuk in Kapitel 2, Vers 4. Wohlgemerkt, Altes Testament, Zeit des Gesetzes. Und da heißt es schon, Habakuk, Kapitel 2, Vers 4, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Israel und Juda hatten dem Gott ihrer Väter und einzig wahren Schöpfergott längst diesen Gehorsam verweigert. Ja, sie hatten nicht aufgehört zu beten. Sie hatten nicht aufgehört zu opfern. Sie hatten nicht aufgehört, das Gesetz zu zelebrieren, aber sie hatten aufgehört, Gott zu lieben, aufgehört, Gott treu zu bleiben, aufgehört, Gott zu folgen, aufgehört, an Gott zu glauben und aufgehört, auf sein Wort zu hören. Ja, sie hatten ihrem Gott den Rücken zugekehrt, was einer Verachtung gleichkam. Und so heißt es hier in Vers 24, aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern sind nach den Ratschlägen und in der Verstocktheit ihres bösen Herzens gegangen und sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Gesicht. Und dieses, sie haben mir den Rücken zugekehrt, das kommt doch beim Propheten Hesekiel ab Kapitel 8 zur Sprache, wo beschrieben wird, wie Männer am Tempel ihre Gesichter vom Tempel weg nach Osten hinwandten, um die Sonne anzubeten und dabei eben dem Haus Gottes den Rücken zuwandten. Und verzeiht dieses Beispiel, aber was mag eine Ehefrau empfinden, ne? Wenn ihr Herr Gemahl mit dem Rücken zu ihr gewandt, eine andere Frau inniglich küsst. Und das ist in dem Sinne hier geschehen und wird beim Propheten Hesekiel beschrieben. Und so weiter hier mit den Versen 25 und 26. Von dem Tag an, da eure Väter aus dem Land Ägypten auszogen, bis auf diesen Tag habe ich all meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, täglich früh mich aufmachend und sendend, aber sie haben nicht auf mich gehört und ihr Ohr nicht geneigt und sie haben ihren Nacken verhärtet, haben es schlimmer gemacht als ihre Väter. Hier wird nochmals darauf hingewiesen, dass es ja nicht an Mahnungen gefehlt hat, aber dass das Volk ihre Ohren und ihre Herzen halsstarrig verhärtet haben. Und so lautet es auch in den Sprüchen, Sprüche, Kapitel 29, Vers 1, ein Mann, der trotz Ermahnungen halsstarrig bleibt, wird plötzlich zerschmettert werden, ohne Heilung. Und nun wendet sich Gott wieder direkt an Jeremia, dem er ja gesagt hatte, dass er nicht mehr für Juda beten solle, da das Volk ja ohnehin nicht hören würde. Hier nochmals Vers 27. Und wenn du all diese Worte zu ihnen redest, so werden sie doch nicht auf dich hören. Und rufst du ihnen zu, so werden sie dir nicht antworten. Gott kennt das Herz. Er kennt auch unser Herz, ne? Das Herz eines jeden Einzelnen von uns. Und Gott kennt das Herz seines Volkes. Aber wie mag sich Jeremia vorgekommen sein? Er steht da vor dem Hause Gottes. Das abtrünnige Volk kehrt hier ein und aus. Jeremia verkündet im Auftrag Gottes das kommende Gericht. Er ruft noch zur Buße, zur Umkehr auf und weiß doch zugleich, dass man nicht auf ihn bzw. auf Gott hören wird. Und so lautet es in Vers 28, so spricht denn zu ihnen, dies ist das Volk, das nicht auf die Stimme des Herrn seines Gottes hört und keine Zucht annimmt. Die Treue ist verloren gegangen und aus ihrem Mund getilgt. Alles zu spät, alles verloren. Und doch soll Jeremia reden. Boah, wahrlich kein einfacher Auftrag. Zumal sich Jeremia gewiss sein durfte, sich damit im Volk
keine Freunde zu machen.
Aber wenn Gott den Auftrag gibt, die Wahrheit zu verkünden, naja, dann sind Kinder Gottes verpflichtet, die Wahrheit zu verkünden. Auch wenn wir dadurch Sympathien einbüßen und unser beschauliches Leben schauerlich wird. Ja, liebe Geschwister, wir sind nicht auf der Welt, um uns Freunde zu machen, sondern um Gott Freude zu bereiten. Und so weiter hier im Text, Vers 29. Schere dein langes Haar und wirf es weg und erhebe Totenklage auf den kahlen Höhen, denn der Herr hat die Generation, der erzürnt, verworfen und verstoßen. Das Scheren des Haares war ein Akt der Trauer und dass ja bereits die Totenklage gehalten werden soll, verdeutlicht, dass in Gottes Augen diese Generation bereits tot war, verstoßen und verworfen. Aber Obacht, nicht das Volk als solches ist verworfen, ne? Sondern diese Generation. Und die nachfolgenden Generationen durften ja dann auch wieder aus dem babylonischen Exil dann später zurückkehren. Und so hat und so wird sich Gott immer, immer einen Überrest bewahren, um die Geschichte fortzuführen und im tausendjährigen Reich dann schlussendlich auch mit seinem Volk Israel zum Ziel zu kommen. Ja, und in Vers 30 wird erneut betont, dass ja Juda selbst die Verantwortung trägt. Denn so lautet es in Vers 30, denn die Söhne Juda haben getan, was in meinen Augen böse ist, spricht der Herr. Sie haben ihre Scheusale in das Haus gestellt, über dem mein Name ausgerufen ist, um es unrein zu machen. In Ezekiel Kapitel 8 wird das auch beschrieben, wie man den Tempel entweihte. So heißt es zum Beispiel in Ezekiel Kapitel 8, Vers 10. Ezekiel Kapitel 8, Vers 10. Und ich ging hinein, also in den Tempel, und sah, und siehe da, waren allerlei Abbilder von Kriechtieren und Vieh, Abscheuliches und allerlei Götzen des Hauses Israel ringsherum auf der Wand, also im Tempel, auf der Wand als Ritzzeichnung zu sehen. Und im zweiten Buch der Chroniker, zweite Chronik, Kapitel 33, Vers 7, da lesen wir noch, als Manasse König in Juda war, er setzte auch das Götzenbild, das er machen ließ, in das Haus Gottes. Also es wäre ja schon schlimm genug, sich ein Götzenbild in den Garten zu stellen, ja? Oder unters Bett oder an den Wand zu zimmern oder was auch immer, ja? Aber er hat es in das Haus Gottes gestellt. In den Tempel. Und in 2. Chronik, Kapitel 36, Vers 14, lautet es noch wie folgt. 2. Chronik, Kapitel 36, Vers 14. Auch alle Obersten der Priester samt dem Volk versündigten sich schwer und verunreinigten das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte in Jerusalem. Ja, und in Vers 31, zurück hier in unserem Text, da wird es nun ganz schrecklich. Und das hier Geschilderte, ja, schlägt praktisch dem Fass den Boden aus. Was lesen wir hier? Vers 31, Jeremia 7, Vers 31. Man kann es fast nicht glauben. Ich gebe euch einen kleinen Vorsprung beim Lesen. Ja. Jeremia 7, Vers 31. Und sie haben die Höhen des Tophet gebaut, das im Tal Ben-Hinnom ist, um ihre Söhne und ihre Töchter im Feuer zu verbrennen, was ich ihnen nicht geboten habe und mir nie in den Sinn gekommen ist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also dieses Tophet, ja, das war eine Kultstätte, die die Israeliten außerhalb der Stadtmauern im sogenannten Hinnomtal gebaut hatten. Und diese Stätte diente dazu, Kindesopfer darzubringen, so wie es bei den Kanaanitern gebräuchlich war. Etwas, das Gott verabscheute und den Kindern Israels ausdrücklich untersagt hatte. Und das war ja sogar auch mit ein Grund, warum die Kanaaniter ja eigentlich vernichtet werden sollten. Ja? Unter anderem wegen diesen Abscheulichkeiten. Ja, und da stellt sich die Frage, haben die Kinder Israels tatsächlich Menschenopfer dargebracht? Man mag es ja gar nicht glauben, aber die Antwort lautet ja ganz offensichtlich, so unglaublich das auch klingen mag. Denn so heißt es beispielsweise auch über König Manasse in 2. Chronik, Kapitel 33, Vers 6. Wir hatten über ihn gelesen, ne, mit seinem Götzenbild, das er in den Tempel gesetzt hatte. Und im 2. Chronik, Kapitel 33, Vers 6, heißt es obendrein, er ließ auch seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal des Sohnes Hinnoms. Und dann geht es noch weiter mit weiteren Abscheulichkeiten. Ja, und im 2. Buch der Könige, in Kapitel 23, Vers 10, da heißt es dann wiederum über Josia, der dann wieder Reformen einführte und sich wieder Gott zuwandte. Da heißt es in 2. Könige, Kapitel 23, Vers 10, er säuberte oder er reinigte auch das Tophet im Tal der Söhne Hinnom, damit niemand mehr seinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch durchs Feuer gehen lese. Naja, und in Jeremia Kapitel 19, da wird dieser Tatbestand dann auch nochmals wiederholt, was wir jetzt aber nicht lesen werden. Und wer bislang der Meinung war, naja, Gottes Strafe sei unverhältnismäßig und überzogen, der sollte spätestens jetzt im Angesicht dieser Kindesopfer eines Besseren belehrt worden sein. Denn im Gegensatz zu unserer Rechtsprechung legt Gott mehr Wert auf Opferschutz als auf Täterschutz. Und so werden diese begangenen Gräueltaten dem Volk auf die Füße fallen und gerecht werden. Die Verse 32 und 33. Darum, siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da wird man nicht mehr sagen, Tophet noch Tal Ben Hinnom, sondern Tal des Schlachtens. Und man muss im Tophet begraben, weil kein Platz mehr da ist. Und die Leichen dieses Volkes werden den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden. Und niemand wird sie wegscheuchen. Ja, aus diesem Tal des Todes, aus dieser Stätte des Grauens, sollte nun ein Tal des Schlachtens werden, da nun dort die unzähligen Leichname der Bewohner Jerusalems aufgetürmt werden sollten. Diesmal sollten also nicht Kinder dem Moloch dargebracht werden, sondern diesmal sollten die Schlächter selbst die Opfer sein, die durch die Babylonier dahingemetzelt werden. Und wenn hier geschrieben steht, dass die Leichname noch nicht einmal begraben, sondern den Tieren der Erde und den Vögeln des Himmels zum Fraß werden sollen, dann verdeutlicht das zum einen das plötzliche und schreckliche Verderben, dem keiner wird entfliehen können, dass man noch nicht einmal Zeit hatte, die Leichname zu begraben. Und zum anderen, dass Gott sogar noch über den Tod hinaus seinem Volk zürnt, die ihm derart Schändliches angetan haben. Und im Judentum war und ist es geradezu eine Schande, nicht begraben zu werden. Was im Übrigen auch erklärt, weshalb es den Juden auch bis heute so wichtig ist, selbst getötete Geiseln zurückzuerhalten, eben damit diese würdevoll begraben werden können. Ja, und dieses Gericht, bitte vergessen wir das nicht, war die Folge von Ungehorsam, von Untreue, von Lieblosigkeit, von Götzendienst und fehlendem Glauben. Und so hieß es bereits im 5. Buch Mose, als dem Volk der Segen und der Fluch dargelegt wurden, 5. Mose, Kapitel 28, Vers 26. 5. Mose 28, 26. Und deine Leichname werden allen Vögeln des Himmels und allen Tieren zur Nahrung dienen, und niemand wird sie verscheuchen. Da soll noch jemand sagen, dass Gott nicht hält, was er verheißt. Und so endet dieses tragische Geschehen hier mit Vers 34. Und ich werde in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude aufhören lassen, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, denn das Land soll zur Trümmerstätten werden. Was für ein Gericht, aber alles längst verheißen, wenn man eben nicht auf Gottes Wort hört und seinen Willen ignoriert. Und so schließe ich mit zwei Versen aus Kapitel 9, das gehört ja dann auch noch zu dieser Tempelrede, Tempelbotschaft Jeremias. Und da heißt es in Kapitel 9, und bitte nehmen wir das mit, in den Versen 22 und 23. Kapitel 9, die Verse 22 und 23, mein Schlusswort. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, wir können einfach nur vor Ehrfurcht auf der einen Seite erzittern vor deiner Heiligkeit, vor deiner Größe, vor deiner Allmacht und zugleich auch in Jubel ausbrechen, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus diese Gnade hast zuteil werden lassen, dass wir jetzt als deine Kinder vor dir treten dürfen, Herr, dass wir gerechtfertigte Sünder sind durch das kostbare Blut des Lammes, was du, Herr Jesus, für uns vergossen hast am Kreuz von Golgatha. Was für eine Erlösung. Wir können darüber reden, wir können darüber predigen, aber wirklich fassen mit all seinen, was das alles beinhaltet, das können wir gar nicht. Wir können einfach nur danken. Danken, Herr Jesus, dass wir erlöst sind durch dein Blut. Und wir danken dir auch für die Gewissheit, die damit verbunden ist, dass du eben auch mit uns, mit deiner Gemeinde zum Ziel kommen wirst. Und dass wir dich eins sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht. O Herr, was für eine Gnade.